So, ein bisschen dramatischer hier als Schnieschna Schnappi. Okay, er hat seinen großen Auftritt nicht. Wir laufen schon.
Sorry, Wizzy ist gerade dran. Okay, wann schaffst du es? Wie viel Uhr? Willst du mal die Leute grüßen übers Handy? Warte, ich mach dich mal auf laut.
Moin, bis später.
Cool. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Dann mache ich die Cuts beim Soundcheck. Er hat schon aufgelegt.
Kann ich die Cuts beim Soundcheck machen?
Auch du kannst die Cuts beim Soundcheck machen.
Ich mach das. Ja.
Oh, hier wurde aufgefüllt.
So, herzlich willkommen zu Swiss und Harms Zwischen Tour und Angel live aus der Großen Freiheit 36 Teil 2. Kommst du jetzt ein bisschen näher zu mir? Komme ich noch ein bisschen zu dir? Gut. Zwischen uns so dieses Case.
Ja, jetzt ein, zwei Drinks später irgendwie stört der Tisch zwischen uns auch ein bisschen mehr.
Ja, genau. Vielleicht können wir noch ein bisschen füßeln. Aber dein Latschen, das ist so deutsch. So.
Was ist denn das für ein Deutsch-Shaming?
Gar nicht.
Hast du nicht?
Mich macht das an. Das ist so deutsch. Das ist so deutsch.
So, ihr Lieben, ich springe noch mal ganz kurz rein. Also, an dieser Stelle ist unsere offizielle Aufnahme in geiler Qualität abgebrochen. Und wir haben nur noch den Backup-Mitschnitt, der über das Live-Mischpult in der Halle gemacht worden ist. Der klingt nicht ganz so geil, aber zumindest könnt ihr den Podcast bis zum Ende hören. Also, weiter geht's. Let's go. Viel Spaß.
So deutsch.
Oh, wie deutsch kann man sein?
Oh, wie deutsch du bist. Oh, wer Deutscher?
Oh, der hat mich beim Falschparken gemeldet. Oh, das ist so geil. Das macht mich so an.
Jetzt bin ich richtig deutsch geworden, als ich die gesehen habe.
Die Frau hat mir gerade gesagt, wie gut ich Deutsch spreche. Oh, das ist so deutsch. Oh, hat das jemand schon mal zu... Nee, ne?
Doch, klar.
Ich habe das ein paar Mal schon gehört. Sie sprechen aber gut Deutsch.
Ey. Nee, aber dieses, ey, ich stehe voll auf deinen deutschen Akzent und so. Tatsächlich im Ausland, das ist so ein Ding. Also genauso wie jetzt wir sagen, oh, so schöne französische Akzent, das ist so schön sexy oder was weiß ich. Wir spielen irgendwo im Ausland.
Das hat so schön geprickelt in meine Bauchnabel.
Und das hören wir tatsächlich relativ häufig so, oh, your German accent. Ich denke mal so, ey, ernsthaft? Für mich gibt es nichts, was mehr unsexy ist als der German accent.
Christian, ich muss hier hinsetzen, weil du hast deine Box nur, er hat nur seine Stimme auf seiner Box und man hört da nur dich.
Dann dreh dich doch ein bisschen.
Nee, das ist doch in Ordnung. Dann geh ich hier hin. Du hast wieder dein Ziel erreicht, wieder Trennung statt zusammenschweißen.
Ja, ist okay. Teilen und regieren.
Ich hätte jetzt ein AfD-Wähler sein können, den du durch Umarmung wieder auf die richtige Seite ziehst, aber jetzt muss
Wie oft hat das funktioniert? Erzähl mal. Also wenn das funktioniert, verspreche ich dir, gehe ich auf die nächste AfD-Demo und umarme alle. Ich hasse das. Ich mag das normalerweise nicht so mit den Umarmungen, aber dafür...
Ey, wäre das jetzt Felix Lobrecht-Podcast, das Ding wäre viral gegangen gerade, oder? Wenn das funktioniert, gehe ich auf eine AfD-Demo und umarme sie alle.
Ich gehe zur jungen Alternative und umarme Jean-Pascal Hohm, damit er wieder vom rechten Pfad
von seinem hohen Ross runterkommt.
Oh Gott. Pass auf. Wir haben ein Thema.
Muss ich mich wieder umbauen hier?
Ja, musst du. Es gibt ein Thema, was, wenn wir einen Podcast machen, wir machen das meistens hier auf St. Pauli in unserer Lord of Lost Wohnung und ich habe immer da mein iPad liegen mit so Notizen, tagesaktuelle Geschichten, aber auch Themen, die mich grundsätzlich interessieren, über die wir mal sprechen und wir haben immer zu viel zum Reden. Eigentlich ist die Folge vorbei, ich denke immer so, aber das sind nur noch 100 Themen. Und ich würde gerne einmal dieses Thema aufmachen, Weichenstellen im Leben, rückblickend. Was gibt es für Dinge, die du und ich, auf die wir jetzt zurückgucken und wir wissen genau, das war ein Punkt, wo ich mich für die eine Sache entschieden habe und hätte ich mich für die andere entschieden, wäre ich heute ganz woanders. Theoretisch gilt das für alles, was man tut, aber es gibt ja diese Ankerpunkte. Ja, bitte.
Das ist ein bisschen Werner. So Lanz und Precht Podcast-Einstieg, ne?
Werner, ich muss dir nochmal...
Weichen stellen. Zum Ende des Jahres wollen wir Revue passieren lassen.
Aber ich muss mehr dieses Lanz.
Ja. Das interessiert mich. Lassen Sie uns da nochmal reingehen. Was haben Sie, was geht da in Ihnen vor?
Ja. Und noch ein Nebensatz und komm
mal
noch
ein Nebensatz. Das kann ich so nicht. Nee, aber was, Christian, dann mach den Anfang. Das interessiert mich jetzt. Wo waren da die Weichen, die du gestellt hast, dass du heute hier...
Verstehe ich es richtig, dass diese Weichen, von denen Sie sprechen... Nein, also ernsthaft.
Waren das eher so Bahnweichen oder... Ja. Mehr Clean-Bahn weichen, was... Ich weiche Ihnen jetzt.
Es gibt zum Beispiel etwas... es gibt zwei Sachen. Ich fange mit einer an und dann machen wir vielleicht ein bisschen Ping-Pong. Dann erzählst du was, ich erzähle was.
E-Mail-Ping-Pong liebe
so,
ich auch.
Genau.
So deutsch.
Eine Sache, und das habe ich tatsächlich noch nie erzählt, und das, weil es mir immer sehr, sehr unangenehm war. Und ich aber denke, ich würde es gerne mal erzählen. Wo ich eine Weiche gestellt habe, wo ich gemerkt habe, ich muss was an mir tun. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich habe was falsch eingeschätzt. Ich habe Scheiße gebaut. Ich war 17 und ich habe mit 17... Ja, es ist 4 Jahre
Abschlussreise her. Abschlussreise der Hauptschule, meine Lehrerin.
Mit 17 noch in der Hauptschule? Okay, da ist man viel sitzen geblieben. Nein, pass auf. Ich war 17.
Boah, viermal Hauptschule sitzen bleiben wir stark.
Ich war 17, sie war 45. Ja. Und ich habe neben der Schule immer in so Klamottenläden, meistens in Skateboardläden und so gearbeitet, in verschiedenen. Und da gab's
ja auch heute noch diesen Skater-Look. Das
ja, ja, total. Das ist diese weiten Hosen. Ne?
Ja, so,
ne? Und damals waren Eastpak-Rucksäcke gerade das große Ding.
Die wurden so viel abgezogen.
Genau.
Ne?
Und es gab dort so ein paar Special Editions und normalerweise in diesen Läden, ich habe natürlich Prozente bekommen, wenn du da arbeitest. Und ich habe mein Geld neben der Schule verdient, um mir selber coole Klamotten zu kaufen und so weiter. Ich war da eigentlich unabhängig und irgendwas in mir drin sagte, ich fände es, glaube ich, spannend, mal so einen Eastpak-Rucksack zu klauen.
Nee.
Ja.
Christian.
Ja.
Das ist noch nicht verjährt. Als
ich
du
weiß,
17 warst?
Es ist 4 Jahre her.
Obwohl, das ist noch vor der Jahrtausendwende. Nee, das passt schon noch.
Genau. Und ich weiß bis heute, ich habe bis heute nicht analysieren können, warum ich das gemacht habe, aber irgendwas in mir dachte so, ich fände das irgendwie spannend. Und ich habe irgendwie, es ist jetzt zu kompliziert zu erklären, diesen Rucksack da irgendwie rausgesneakt, versucht und wurde dabei erwischt. Super unangenehm. So,
in deinem eigenen Laden, wo du arbeitest.
Und dann haben die natürlich sofort so und so gesagt, okay, musst nicht wiederkommen und so. Und da dachte
das
ich,
das wird
auch,
mir ganz schlecht.
Und dann meinte so, ja,
wir
verzichten auf Polizei und so. Ich so, oh, pfuh. Und ich dachte, ich hab's hinter mir. Dann trete ich den langen Weg nach Hause an. Wir haben in Hamburg Wandsbek Ost gewohnt, fast Rahlstedt. Das heißt, man
fährt. Ich wollte gerade sagen, sag doch Rahlstedt.
Das war
Wandsbek Ost.
Nee, es ist tatsächlich noch nicht Rahlstedt. Das war da, wo dieses Freibad ist.
Stapelfeld eigentlich Ost. Schon. Du nee, kommst aus Stapelfeld.
Nicht tatsächlich, Wandsbek Ost heißt es.
Okay.
However, ich musste da raus und bin dann mit der Bahn da rausgefahren. Und das war im Hochsommer, als ich ankam an so einem Haus, sehe ich auf der Terrasse sitzen meine Eltern und an den Tisch die ganze Chefetage von dem Laden.
Nicht im Ernst.
Ja.
Warst du eine Aushilfe?
Ja, so, genau.
Und die fahren zur Aushilfe nach Hause, um den Eltern zu erklären auf der Terrasse mit Keksen und Tee, dass der Sohn Eastpak klauen wollte.
Dass ich geklaut habe. Und saßen da mit diesem Rucksack und ich kam an. Und ich habe den natürlich in dem Moment gehasst, aber ich glaube, es war das Beste, was sie hätten machen können. Weil ich gemerkt habe, man kommt mit sowas vielleicht mal davon, ein, zwei Mal, aber eigentlich nicht. Und das war so unangenehm. Und die Enttäuschung in den Augen meines Vaters, und der hat wirklich wochenlang nicht mit mir gesprochen. Und da habe ich gemerkt so, scheiße, sowas kannst du einfach nicht machen. Und ich weiß bis heute nicht warum, weil ich hätte Prozente bekommen. Ich habe mein Geld da verdient. Ich hätte mir diesen scheiß Eastpak-Rucksack kaufen können. Aber ich glaube, ich fand es spannend. Ich fand es spannend, das mal zu probieren. Und ich habe in diesem Moment, ohne es zu wollen, gar keine bewusste Entscheidung von wegen, ich entscheide mich jetzt fürs eine oder fürs andere, so eine Weiche in meinem Leben gestellt, wo ich glaube, wäre ich damit davongekommen, hätte es mich irgendwann ein paar Jahre später eingeholt, weil ich weiter so eine Scheiße gebaut hätte. Und das ist etwas, das ist mir nach wie vor unfassbar peinlich.
Ja, jetzt machst du es nur bei der Musik, das ist auch cool, weil du irgendwie, also...
Genau.
Ja, das ist... ja, es ist spannend. Ich versuche gerade drüber nachzudenken, ob das ein bisschen wie dieser Beyoncé-Song ist. Tut's dir wirklich leid oder tut's dir
all
leid, weil du
ladies?
Gebastet wurdest? Weißt du, was
ich dachte,
meine?
All the single ladies.
Genau, ja. Oh, den habe ich auch so gefeiert. Da habe ich hier schon einige Male zu getanzt bei der Latino-Party als Paco.
Aber gibt's in deinem Leben so Punkte, wo du sagst, ey, da ist was passiert, da bist du abgebogen, du hast gemerkt, du bist abgebogen. Oder du wurdest rausgedrängt aus der Spur.
Ja, ich habe tatsächlich eine Sache, das ist tatsächlich auch hier passiert. Ich habe da war ich 20 oder so, da war ich, keine Ahnung, mit 20 wollte man oder ich wollte auf jeden Fall sehr gerne auch ein Typ sein, der Scheiße baut, der sich nichts gefallen lässt und so weiter und so fort.
Eastpak-Rucksack geklaut.
Eastpak-Rucksäcke so von so Deutschen, die in Wandsbek-Ost wohnen, wegnehmen und so. Und dementsprechend hat man sich dann gegeben. Und es gab die Situation, dass ich einmal hier gegenüber in Pat O'Briens, ist so ein irischer Pub gegenüber, in so eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt wurde und da eine Person ziemlich zu Schaden gekommen ist. Und der hat auch keine Anzeige gestellt, aber wenn, damals war das so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, es gibt so öffentliches Interesse an gewissen Orten, wenn da was passiert, dann wird automatisch Anzeige erstellt. Und dann bin ich, glaube ich, 3 Monate später oder so vor der China Lounge. ja,
da, wo jetzt das Molotow ist, oder?
Genau, jetzt, war, ja. Jetzt ist das Molotow, früher war das die China Lounge. Und da habe ich vor der Tür auch ziemlich Scheiße gebaut. Und bin dann, weiß ich noch heute, war dann irgendwie so 10 Minuten, haben mich so 3 Türsteher mit so Knie auf dem Boden gehalten, so auf dem Kopf und 1000 Bekannte von mir vorbei und ich lag da richtig so ehrenlos fixiert.
Gottlos, sagt man.
Genau. Und für den anderen Typen kam dann halt so ein Krankenwagen und ich hatte auch irgendwie Angst, weil das war eine ganz komische Situation. Der ist so ganz blöd gefallen und hatte so Schaum und das war wirklich wild und ich hatte richtig Angst und ich bin dann in die hier in die Davidswache gekommen. Da war ich vorher schon einmal, aber kurz. Und dann war ich da, weiß ich noch, war ich in dieser, ich weiß nicht, warst du mal in der Davidswache auf Zelle?
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Genau, also Davidswache müsst ihr euch vorstellen, da fährt die ganze Zeit, hört ihr die Bahn. Und ihr seid dann unten und da sind eigentlich nur Besoffene.
Genau, weil die Bahn unten lang
fährt. Ne? Die
genau,
Bahn ja. fährt und nur Besoffene und alle paar Minuten so liegst du da. Und ich weiß noch, am Anfang war ich voll, ne, man ist angesoffen und dann hab die halt nur beschimpft, ne. Ich meinte, ihr könnt mir gar nichts, mein Bullen Anwalt, ich hab nicht mal einen Anwalt gehabt, mein Anwalt holt mich gleich raus, bla, bla, bla.
Immer meine Anwälte.
Und dann bin ich so schräg gegen die Tür gesprungen und hab mich so mies hingepackt. Und dann kann man halt klingeln und dann am Anfang ist man halt sehr selbstbewusst und so, ich bin hier in einer Stunde raus, wartet ab, bla, bla. Und später so, ey, Entschuldigung, könnte ich was zu trinken haben? Und dann weiß ich noch, und dann bin ich Gefangenentransport nach Alsterdorf.
Gefangenentransport.
Bro.
Albumtitel, Gefangenentransport nach Alsterdorf.
Und da hatte ich auf einmal zum ersten Mal das Gefühl, ich so, fuck, du hattest vor drei Monaten diese Geschichte, du hast jetzt die Geschichte, du hast gar nicht gesehen, was mit dem Typen passiert ist, weil der ist wirklich, die haben den wegtransportiert. Und dann habe ich auch gefragt, so, wie geht's denn dem Typen? Und dann er so, ja, dazu können wir keine Angaben machen. Und dann war ich mit so einem, dann fährt ja dieser Gefangenentransport und ich steig ein und da saß schon ein anderer Typ drin und der hat die ganze Zeit geflucht, weil der irgendwie einen Typen in der Disco geschlagen hat, der seine Freundin angesprochen hat und hat nur geflucht. Und ich war schon so, es war so morgens um 6 und ich war so voll müde und er die ganze Zeit, ich töte die alle, bla 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 bla. Und dann warst du in Alsterdorf nochmal auf Zelle und dann machen die diese Erkennung und so weiter und so fort. Und dann bin ich da irgendwann um 11 oder 12 in meinem Party-Outfit so zum Bahnhof Alsterdorf gegangen. Und ich dachte so, ich wusste immer noch nicht, was mit diesem Typen ist. Ich hatte irgendwie das Gefühl von, boah, Digga, das ist auch so ein keine Ahnung, da ist jetzt eine Sache passiert, wo du nicht mehr die Kontrolle drüber hast, ne? Und ist ja kein Geheimnis, dass Leute blöd fallen können und auf einmal nie wieder gehen oder nie wieder reden können. Und
weißt du es denn heute?
Nee, ich weiß das bis heute nicht. Ich habe dann auf jeden Fall gehört, dass da nichts Schwerwiegendes war. Ich habe dann kriegst du so Tagessätze. Ich bin sogar dann relativ gut im Nachhinein weggekommen.
Du hast Geld bekommen dafür?
Tagessätze. Ich habe sehr, sehr viel Geld bekommen dafür. Die meinten so, cool gemacht, cool. Ja. Nee, und es war dann halt so, dass sozusagen das Register dann, ich glaube, ab einem gewissen Alter gelöscht wurde. Es ist jetzt nur so, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt was Schlimmes machen würde. Aber ich war einmal in der Polizeikontrolle, das weiß ich noch. Und dann haben sie was getrunken, bla bla bla. Und dann haben sie mein Schnü und alles nett und war super nett. Und dann haben die mein Perso genommen und dann kam er so, Herr Meier, ich nenne mich jetzt Herr Meier, ne? wir kennen sie ja. Und ich dachte so, nein, fuck, die haben es noch nicht gelöscht und so. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ich habe irgendwie so eine Seite in mir, die irgendwie...
gefährlich ist.
Nein, die ich kontrollieren muss. Ne? Ja. Also die ich auf jeden Fall nicht weiter füttern möchte. Und das war echt, weil irgendwie hatte ich danach das Gefühl, Digga, ich muss auf jeden Fall ein bisschen reingehen. So. Dafür sitze ich. So. Ja. Keine Ahnung. Ne? So, das war für mich auch neu. Es gibt natürlich andere, die sind viel abgebrühter. Die sagen, ach, gar nichts los. Es ist zum vierten Mal schon mir so passiert. Was sollen die machen und so. Aber
ja, oder dass einige stolz drauf sind. Ne?
Genau, mich hat das schon, sage ich ganz ehrlich, mich hat das schon an so einen Punkt gebracht, dass ich dachte, nee, darauf... Also diesen Weg will ich irgendwie nicht weitergehen und das hat dann noch auch ein paar Jahre länger gedauert, bis es dann auch sich komplett gesetzt hat. Aber heute bin ich wirklich Jesus. Ja. Leute beschimpfen mich beim Autofahren, zeigen mir Stinkefinger, ich bete für sie. ja. Ich, ja, nee, und das muss ich tatsächlich auch sagen, irgendwie was immer ein bisschen so Kampfsportmäßiges zu machen, das hat mich schon auch so sehr relaxed, weil man irgendwie Dampf ablässt, weil man halt immer beim Kampfsport auch merkt, dass man selber gar nicht so viel kann, ne? Weil man mit Leuten kämpft, die halt zum Teil richtig gut sind oder auch wenn du denkst, du kannst ein bisschen was, das ist immer jemand, der dich einfach, ja, der einfach besser ist und da gibt es sehr, sehr viele von und das nordet einen irgendwie ein und das war schon für mich sehr gut und ja, insofern.
Ich habe auch noch eine Geschichte, wo gar nichts Tragisches passiert ist, sondern wo ich wirklich sehr, sehr bewusst eine Entscheidung treffen musste und das ist heute nach wie vor eins der Szenarien, wo ich in so, wenn man mal lang nicht einschlafen kann oder so und sich in so Hätte-wäre-wenn-Gedanken verliert und so Paralleluniversum seines eigenen Lebens aufmacht, wo ich mich frage, wo wäre ich eigentlich jetzt? Und ich wurde mit dieser Geschichte konfrontiert, auf schöne Weise, als ich 2024 mal wieder in Toronto war. Weil,
oh mein Gott.
Pass auf.
Toronto, Sydney. Ja. Warum machst du das immer?
Genau.
Du hättest sagen können, ich war in...
Ich brauch das.
Ja.
Ja, ich brauch das.
Das zieht mich so.
Nein, ich muss es erzählen mit Toronto, weil ich war Anfang 20. Und ich war auf so einer dummen Schickimicki-Party.
In Toronto?
Nein. In Hamburg.
Das hätte mich jetzt komplett fertig gemacht, wenn du auf einer Schickimicki-Party in Toronto wärst.
An der Alster. Und dadurch, dass ich viel als Barpersonal gearbeitet habe, in der Gastro, auch zu dieser Zeit, wo diese Handgranaten-Story war und so, hatte ich halt Zugang zu so Partys, wo man normalerweise als, keine Ahnung, Anfang 20-jähriger Goth-Metal-Head nicht hingeht. Und ich war auf dieser Party und traf dort eine Dame, ich war 22 oder so, die war 28, 29 und offensichtlich, also unfassbar hübsch und du hast sofort gesehen, internationales Model von irgendwo und ich dachte so, boah, nicht meine Liga, ich lande nie bei der.
Wenn du das jetzt erzählst, dann gehe ich.
Ja, pass auf.
Wirklich.
Pass auf. Da muss ich jetzt eine andere Geschichte aus. Und das
heute,
war's.
Heute kennt ihr sie als Heidi Klum, nee. Damals hieß sie anders.
Nein, und dann bin ich nach Hause gegangen, so tschüss, das war's. Nein, ich muss die Geschichte erzählen. Es war auf jeden Fall so, wir haben uns dann kennengelernt an dem Abend und die hat diese typischen Sachen gemacht, was so Models machen, dass sie für ein paar Wochen immer in der Stadt sind, Hamburg, Mailand, Paris, keine Ahnung.
Ich weiß nicht mal typische Sachen, die Models machen.
Na, die typischen Sachen, die Models machen, du wohnst halt in so Modelwohnungen und machst halt irgendwie Castings jeden Tag über ein paar Wochen in verschiedenen Städten. Bekommst halt Jobs oder nicht.
In was für Häusern sind diese Modelwohnungen? Kann man das, also ist das...
Na, heutzutage wird man sagen, reguläre Airbnb-Geschichten. Ah, okay. Und das war tatsächlich auf St. Pauli eine Wohnung. However, wir haben uns kennengelernt und wir sind dann tatsächlich zusammengekommen. Und
Das ist so ein Boomer-Humor, wir sind zusammengekommen.
Nein, wir sind zusammengekommen, nicht zusammengekommen. Zusammengekommen. Das ist ein Unterschied. Ich erzähle dir gerade hier was Hochemotionales aus meinem Leben. Ist es wirklich? Ich hab die ganz furchtbar doll geliebt. Und
ja, sie ist ja auch ein internationales Model. Natürlich genau, hast du sie unfassbar geliebt.
Und pass auf, jetzt kommt der Punkt. Ich Anfang 20, sie irgendwie so Ende 20. Und da ist man natürlich, da ist man an verschiedenen Punkten. Ich war so, geil, hübsche Frau. Und sie war so, okay, so langsam, ich bin Ende 20, mit Anfang 30 will ich eigentlich andere Sachen machen, Familie gründen, Kinder kriegen, was machen wir? Das heißt, es stand tatsächlich zur Debatte, diese Entscheidung, ey Chris, wie sieht's aus? Ich habe mein Geld gemacht, du kannst zu mir ziehen, ab nach Toronto, vergiss den ganzen Scheiß hier, wir bauen Leben auf. Und ich stand da so, ich hatte
das, so eine Frau hast du kennengelernt?
So eine.
Ich habe immer Frauen kennengelernt, wo der Ex-Freund mich dann angerufen hat, so, komm da und da hin, was? Und du, die lädt dich nach Toronto ein?
Ja, pass auf, ich war tatsächlich...
Herr Christian, also, Alter, du bist...
Ich hätte einfach nur sagen können, ja, klar, mach ich.
Ja, aber warum hast du es nicht gemacht?
Weil ich
dann wärst du heute nicht hier.
Weil ich 22 war, ich wäre damals der schlechteste Vater der Welt geworden von dieser Familie, die sie gründen wollte. Ich hatte gerade eine Band, frisch irgendwie, oder... Und ich wollte meinen Weg gehen. Ich habe es nicht gemacht, aber ich musste es ganz, ganz, ganz bewusst treffen, diese Entscheidung. Und die Entscheidung war, ja, wenn ich jetzt sage, die Entscheidung war hart, dann sagst du, er hat hart gesagt und so, ich weiß. Die Entscheidung war, das war so krass, weil ich wirklich gemerkt habe, sie meinte, ey, in 2 Wochen geht's für mich zurück und ich will das jetzt von dir wissen, so, das zwischen uns ist was Ernstes. Und das war es auch, aber für mich nicht so, dass ich sagen konnte, ich kann dafür alles, was ich als 22-Jähriger mache, mit einer Band und ich will gern mal in, keine Ahnung, 10 Jahren Kinder kriegen, aufgeben. Und da habe ich richtig gemerkt, hier stelle ich eine Weiche. Und ich frage mich bis heute...
Wie kann man so blöd sein und das dann als Weiche verkaufen, Digga?
Okay, für dich ist das einfach ein geradeausgleich.
Internationales Model.
Aber, Bro, guck mal, es gäbe doch diesen Podcast hier gar nicht. Weißt du,
ey,
alle Wege haben uns zu diesem Podcast geführt. Ich wäre im Jahr 2002 nach Toronto ausgewandert. Aber warum auch immer, diese Geschichte ist bei mir gerade so aktuell, deshalb steht hier auf dem Zettel seit dem Jahr, weil wir waren 2024 auf USA-Kanada-Tour in Toronto und da habe ich sie wiedergesehen.
Nee.
Ja, wir sind...
Habt ihr die ganze Zeit Kontakt?
Wir sind in Kontakt geblieben, im total guten, freundlichen Kontakt. Die hat dann irgendwann... auch den Mann ihres Lebens kennengelernt,
oh,
und so weiter und so fort.
Der wird auch so gut aussehen, 100%.
Und,
oh, fuck.
Und das war halt so krass, sich so wiederzusehen. Ich war zu dem Zeitpunkt dann, wann war das, Ende 24, 44, sie irgendwie 50. Und du merkst so, so viele Jahre später und man sieht sich wieder und denkt an diese alte Zeit und denkt so, krass, Alter, wir
fuck.
Zwei. Nee, aber dass du richtig merkst, du machst diese Weiche auf und sagst, du biegst jetzt da ab oder da ab und dann gehst du diesen Weg und die andere Person geht den Weg und dann trifft man sich irgendwann wieder und man weiß genau, warum man diesen Weg gegangen ist, aber man weiß auch trotzdem ganz genau, warum sich damals, was vor dieser Weichenstellung war, richtig angefühlt hat. Alte Liebe rostet nicht und das war schön zu merken, so ey, es gibt bestimmte Menschen, die lernt man in seinem Leben kennen. Und dieses Grundgefühl wird immer da bleiben. Und das war für mich ein total schönes Erlebnis.
Habt ihr von Nelly und Kelly Dilemma gehört?
Ja.
All I think about is you. Weißt du, wo er auch, die haben beide einen Freund und eine Freundin.
Ach, du meinst, ob wir den damals gehört haben?
Ja, hätte ja sagen. Oder nee. Dieser Weg von Xavier Naidoo, weil du ja auch gerade...
Nee, pass auf, ich kann dir eine Sache sagen. Wir haben eine Sache tatsächlich in dieser Wohnung auf St. Pauli, wo sie in Hamburg war. Wir haben das Ziggy Stardust-Album von David Bowie rauf und runter gehört. Und da habe ich zum ersten Mal Starman von David Bowie gehört. Und deshalb ist es nach wie vor so ein Herzenssong für mich. Das ist die Geschichte von Mary.
Das ist sehr, sehr stark. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ich die Weiche finden soll. Ja. Aber ey, du hast das so entschieden.
Ja, ey, und vor allem, das war für mich das Schlimmste. Ich als 22-Jähriger, ich musste das entscheiden, weil
ja,
für
ja.
sie war die Entscheidung klar.
Aber
und ich habe ihr das Herz gebrochen. Es war ja nicht so, dass sie sagt, okay, cool, dann suche ich mir einen anderen und gründe eine Familie, sondern ich habe ihr das Herz gebrochen, weil ich konnte es nicht anders machen, weil ich wusste, wenn ich jetzt ja sage, dann gehe ich nach Toronto und ein halbes Jahr später denke ich, fuck, Alter, ich muss noch meinen Weg gehen. Ich bin da noch nicht. Und das war zu krass einfach.
Christian, du hast einfach so einen starken Wertekompass und man kann dir nur gratulieren, weil ich wäre so nach Toronto ausgewandert. Ich hätte gesagt, yes, the international model, I come with her. And we make children, maybe we split, but then I say, hey, I'm the poor guy, you have the money. You want the children, keep the children, no problem.
Du, ich hab mich
but
das häufig...
I want to make band in
gefragt,
Germany.
Weil ich hab die dann natürlich die Jahre danach gesehen, hier eine Parfumwerbung, da eine Modezeitschrift, dachte mir so, boah, Alter. War das die richtige Entscheidung? So.
Oh, ich brauche L'Oreal gleich, wenn ich mich... Ja, pass auf. Noch einen von mir. Ich war tatsächlich, gar nicht so eine bewusste Entscheidung, aber ich war 2008, habe ich damals wirklich Handtuch-Rap gemacht. Und wir hatten...
Im Kaiserkeller.
Ja, im Kaiserkeller. Und wir hatten sehr, sehr für die Zeit, ich würde sagen, wir hatten den ersten MSN-Hit. Der ging so, Schubidudu, bist
MSN
mein Star.
MSN ist hier so...
Ohne dich komm ich nicht klar.
Was ist MSN?
Mache nur, was dir gefällt. Komm, halt mich fest.
Was meint er mit MSN?
Baby, ich kann nicht ohne dich. Ohne dich gelingt mir nicht. Und ich habe dann gerappt.
Was meint er mit MSN?
Hör doch mal, MSN Messenger?
Ja, ach das, aber das ist ein Hit.
Es gibt MSN. Das haben wir verschickt. Der Song hieß Halt mich fest. Und der war so, über MSN hat sich das Ding so voll zu so einem Hit entwickelt.
So alt bin ich noch nicht.
Mein Kollege Isam hat das gesungen. Und ich habe gerappt. Furchtbar im Nachhinein.
Ach, warst du damit? Wo bist du, mein Sonnenlicht?
Ich wusste, dass du dem... Das war so voraussichtlich jetzt. Und es war halt irgendwie... man hatte das Gefühl, boah, rapmäßig, wir übernehmen das jetzt hier. Das war... unser Studio war hier Königstraße und wir dachten so, das wird das nächste Ding. Und dann habe ich den Gründer von Agro Berlin kennengelernt, Spectre. Und Spectre ist... die haben damals diese Halt-die-Fresse-Dinger angefangen. Und dann ist sein Kollege Axel nach Hamburg gekommen, meinte so typisch diese Berliner, ist voll geil, der Chef findet auch voll geil und so. Haben wir bei uns im Florapark ein Video gedreht. Und dann kam Spectre damals, der hat so Sido erschaffen, die Maske, Agro Berlin, diese ganze Welt. Der war damals, das war so das Krasseste in Deutschrap. Und der meinte so, weißt du was, Swiss? Du bist ein Rapper, du kannst 100.000 Platten verkaufen. Komm zu uns. Und ich war so, ich hatte noch ein, zwei andere Sachen, die ich hätte machen können. Und ich habe gesagt, nein, wenn der Typ dich fragt, das ist so, als wenn, keine Ahnung, dich
No-brainer auf jeden
ein Supermodel
Fall.
Nach Toronto einladen würde. So, weißt du, also...
Und ich nein sage.
Genau. Und ich war halt anders. Und ich habe gesagt, ja klar, ich unterschreibe den Vorvertrag. Und habe dann bei Agro Berlin, kleiner Funfact, wirklich, ich war der letzte gesignte Künstler bei Agro Berlin mit einem Vorvertrag. Die haben den nie gezogen, weil Spectre dann das Label aufgelöst hat und mich über 4-5 Jahre immer hingehalten hat. So, mit Mucke. Ja, das passt nicht. Und man ist wie so... Also, weißt du, ich war... Also,
hast du quasi immer Demos produziert und abgegeben? Und
ja, Bro, so. Ich habe im Lager gearbeitet, neben meinem Studium, was ich seit 100 Jahren betrieben habe. Germanistik und Geschichte, weiß man ja, was da rauskommt. So, also, Taxifahren, genau. Also wirklich, auf Magister, und da muss ich sagen, wieder sehr schade, dass so Geisteswissenschaften in Deutschland einfach überhaupt nicht jucken. Da will ich auch eine Petition starten, dazu bald mehr. Ich habe schon einen Supermodel aus Toronto dafür gewinnen können, die da auch. Hing ich da 4-5 Jahre und es war immer so, ja, wir machen jetzt da und ich hole da einen Vertrag. Und ich habe im Lager gearbeitet und habe alles immer selber bezahlt. Ich war... gefühlt jede 2 Wochen immer 5-6 Tage in Berlin, hab mir da irgendeine Wohnung gemietet und im Nachhinein...
Eine Modelwohnung,
genau. Und hab auch Deals mit L'Oreal ausgeschlagen, weil ich halt bei Agro Berlin Rapper sein wollte. Und hab dann irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich ihm halt gesagt habe, ich so, Bro, das geht nicht mehr, scheiß mal drauf. Und dieses Ding dann beendet hab und ich habe dann die Jungs kennengelernt, ne? Ich war eigentlich echt durch mit Musik. Du musst dir vorstellen, ich war Ende 20, ich habe auch schon 12 Jahre Rap gemacht, keinen Cent verdient, ewig studiert, ein Studium, wo danach keiner fragt, so, geil, wir suchen Germanisten.
Cool.
So, und das heißt, es war schon eine sehr existenzielle Lage so für mich gefühlt. Und das habe ich dem auch sehr übel genommen damals und habe den auch, dann, ja, auch beschimpft so. Und da ist mir eine Sache klar geworden und die ist mir bis heute wirklich klar. Ich mache mich nicht von Leuten abhängig. Also für mich ist es ganz schwer, aber auch ein ganz gesundes Gefühl zu wissen, dass das, was ich mache und was ich irgendwie für, so als Arbeit tue und so weiter und so fort, dass ich davon nicht abhängig bin. Natürlich ist man abhängig, wenn man eine Band hat und so weiter und so fort, aber man hat das Gefühl, alle...
Ich glaube, das ist eher Verantwortung.
Alle wollen das Gleiche, aber ich begebe mich nicht mehr so in die Hände oder in eine Beziehung zu irgendeinem Menschen, wo ich auf den angewiesen bin. Und das war ein sehr wichtiger Moment und das ist auch heute noch so, ne? Und dann ist ja die Psychologie auch so witzig, ne? Wenn du dann da irgendwie sitzt und keine Ahnung, das war das erste Album, wo wir dann uns einen größeren Vertrieb gesucht haben, haben dann halt so größere Labels sozusagen sich darum gestritten, wer das mit uns machen kann. Das war ziemlich cool. Und ich saß da halt so richtig, es war mir so egal. Und ja, nee, weiß ich nicht. Ja, dann würden wir auch mehr Geld geben. Und man denkt so, krass, je egaler es dir ist, desto mehr sind die Leute bereit, irgendwie für dich zu tun. Und da habe ich halt wirklich für mich festgestellt, unabhängig jetzt, ob das mehr Geld ist oder nicht, ich passe sehr, sehr gut auf, mit welchen Menschen ich ein Verhältnis, was auch immer, eingehe. Und ich bin total paranoid davor, abhängig zu sein. So, also von der Gunst oder von den Launen oder den Möglichkeiten eines anderen Menschen. So.
Ich glaube, das ist auch etwas, was ich bei dir von Anfang an kennengelernt habe. Ich würde es aber eher als gesundes Misstrauen interpretieren. Ja, und es ist so, wir haben uns von Anfang an total gut verstanden, aber es war mir total klar, du bist keiner, der nach der ersten Studio-Session auf einmal mein bester Freund ist. Sondern man genau merkt, du bist da sehr selektiv, sehr vorsichtig einfach. Und das kann ich total verstehen.
Hast du das Gefühl, dass wir jetzt beste Freunde sind?
Nee.
Doch. Ich finde, wir sind wirklich Freunde geworden.
Ja, das sind wir.
So, Arbeitsfreunde.
Arbeitsfreunde. Und ich glaube dazu noch, bevor wir da noch ein bisschen Musik machen, ich glaube, noch eine kurze Geschichte bei mir, vielleicht habe ich auch schon mal drüber gesprochen, die krasseste Weiche bei mir war eigentlich tatsächlich irgendwie die Entscheidung zwischen Leben und Tod. Ich habe mal erzählt von der Handgranate und auch von der Drogenzeit, in die mich das danach reingestürzt hat. Und als ich das dritte Mal 2001 oder sowas dann im Krankenhaus aufgewacht bin, wegen Überdosis irgendwas, war dieser eine Doktor, der zu mir sagte, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, er meinte, ey, ich habe es jetzt hier zum dritten Mal gesehen und ich sage Ihnen Folgendes, in einem Jahr sind Sie clean oder tot.
Und das ist ein starker Song auch, clean oder tot.
Clean oder tot. Und das war, der hat das so gesagt, auf eine Art und Weise, mich nicht verurteilend, dass der 21-Jährige dann sagt, fick dich, ich bin weder clean noch tot, ich mach so weiter, sondern das blieb hängen. Und ich habe ab dem Moment nie wieder irgendwas gemacht. Und ich glaube, das war eine ganz klare Weiche, die ich gestellt habe, zwischen jetzt noch hier sitzen oder jetzt schon über 20 Jahre tot sein. So. Das sind so Sachen, die merkt man dann aber erst später. Wirklich.
Ich glaube, es hat auch damit zu tun, ich habe irgendwie auch mehr Vertrauen in das Leben bekommen. Also ich habe das Gefühl, man stresst sich manchmal mit so Sachen und sagt so, oh, ich muss das jetzt irgendwie hinter mir lassen oder ich muss das anfassen. Als neues Thema, Christian.
Anfassen, ich muss das anfassen.
Nein, so, also nicht, was da gerade kurz in der Pause im Backstage war. Dass ich weiß nicht, was da los war mit mir, Christian. Ja. Ich meine es bezogen auf, ich glaube mittlerweile fest daran, dass wenn bei Dingen der Leidensdruck zu groß ist, dann lässt man sie auch hinter sich. Kleines Beispiel, das war jetzt nicht so der Leidensdruck, aber als wir mit Swiss und die anderen angefangen haben, wir haben wirklich sehr, sehr viel gesoffen. Ne? Also,
Prost.
Ja, ich weiß, also wir haben sehr, sehr viel gesoffen. Meine Stimme war immer weg. Es ging einem am nächsten Tag immer räudig. Und wir haben einfach irgendwie, es hat sich von selbst ausgeschlichen, dass wir gemerkt haben, es bockt nicht, sich so voll einen reinzunageln.
Vielleicht ist das dieses Erwachsenwerden.
Nee, ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass man dem, was man gerne macht im Leben, seriös begegnet und sagt so, guck mal, das ist mir wichtiger. Und ich meine, wir kennen sie, die Bands, die einfach seit 20 Jahren unterwegs sind und einfach nur,
yep,
nur Alkoholiker sind, also auch große Bands, die du irgendwie beim Hurricane Festival um 11 Uhr morgens mit einem Bier langsteppen siehst und wo du denkst, Digga, wie kannst du dir um 11 Uhr morgens ein Bier geben? Ich trinke über den ganzen Tag keins, sondern Kombucha, dann Eiweiß, Proteine, Mikrobier, so.
Flüssiges MDMA.
So, nein, also, und man merkt ja einfach für sich, guck mal, das ist mir wichtiger, als irgendwie mich immer zuzusaufen, so. Und ich, daran, also das will ich nur sagen, ich habe irgendwie Vertrauen mehr in den Prozess gewonnen, dass, ey, die Sachen, die ich wirklich nicht will, die werden sich von selber aussortieren oder ich werde die von selber aussortieren.
Das ist doch ein schöner Übergang zum Thema Musik.
Was soll das denn jetzt?
Das ist einfach nur, ich habe einfach so getan, als wäre es ein guter Übergang, weil wir jetzt in 5 Sekunden Musik machen müssen. Pass auf, in 3 Sekunden klingelt meine Uhr.
Genau.
Das ist so deutsch, oder?
Oh, es ist, nee, du musst anders sagen. Oh, so deutsch. Oh, seine Uhr klingelt gleich. Oh, sie misst nebenbei auch seinen
Puls. Hört man gar nicht. Ja.
Ja. Wir haben gerade Ärger bekommen, ne, dass wir zu lange gemacht haben. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Ich würde sagen, wir bedanken uns erstmal für die 2. Folge.
Ja, danke schön.
Danke schön, dass ihr alle hier seid.
Und ich fange jetzt an. Und zwar, jetzt bist du voller Erwartung, dass ich noch mehr Swiss und die anderen
Songs spiele. Wenn du jetzt noch einen Song machst von uns, dann gehe ich, aber wirklich. Erst das Model, dann der andere Song von uns. Jetzt noch einer, alle genau. Guten Dinge sind 3.
Der nächste Song heißt Mary. Nein. Ich möchte tatsächlich einen Song spielen, ich glaube, den habe ich noch nie gespielt.
Wo ist
ich
Jakob eigentlich?
Jakob kommt sicher gleich.
Jakob, komm doch schon mal her. Falls er jetzt einen Song von uns spielt.
Ich habe vor ein bisschen mehr als 10 Jahren mal ein Album gemacht, ein deutschsprachiges, unter dem Namen Harms und Kapelle. Ich glaube, das kann man am besten bezeichnen mit so Dark Country irgendwie.
Dark Country?
Ja, irgendwie so ein bisschen, es wird ja immer alles dark, wenn ich den Mund aufmache und singe. Es ist also, ne? So Bela-Mucke. Sowas. Bela-Mucke.
Bela-Mucke?
Ja, für mich war das immer, wenn jemand fragt, wie Harms und Kapelle, was war das für Musik, habe ich immer gesagt, das ist so Bela-Musik. Für mich ist das so Bela-Musik.
Bela B?
Bela B, ja.
Okay. Naja, dann mach mal
dein Lied. Auf jeden Fall, ich habe noch nie, glaube ich, einen Song gespielt. Oder diesen hier auf jeden Fall. Der heißt Nach uns die Sintflut. Aus meinem 2014er Album Harms und Kapelle. Und den spiele ich heute zum ersten
also
Mal.
Also Weltpremiere?
Ja, Weltpremiere.
Wow!
Glaube ich.
Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Live-Podcast 2025. Originalmusik dürfen wir leider nicht spielen in einem Podcast. Und ich grüße euch ganz lieb. Ich bin gerade hier in Baltimore in den USA. Wir starten morgen hier unsere USA-Tour. Heute haben wir Proben und ich bin mit Swiss auf jeden Fall schon verabredet für den einen oder anderen Talk auf Tour, dass wir auch hier für euch weitere Podcast Swiss und Harms zwischen Tour und Angel Episoden produzieren können. Alles Liebe, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.